Hallo Wally.
Hallo Olli.
Und sind deine Aktien in deinem Depot auch so stark gefallen?
Ja, so ein bisschen. Ich habe aber keine herberen Verluste hinnehmen müssen, weil ich besitze ja nicht so viele.
Ja, das ist immer gut, weil die, die jetzt viel besitzen, haben teilweise auch wirklich viel verloren. Was man zumindest so in den Zeitungen entnehmen kann.
Ja, die Armen.
Die Armen, ja. Vor ein paar Tagen habe ich so eine Liste der reichsten vier Amerikaner gesehen und wie viel die verloren haben. Und ich dachte mir schon so, naja, besonders traurig bin ich jetzt
Was die
nicht.
heute verloren haben, so viel sehe ich in meinem ganzen Leben nicht.
Ja, das ist wirklich, da müssen tausende Menschen jahrelang arbeiten, um das zu verdienen, was die da an einem Tag verlieren. Haben sie sicher sich selbst erarbeitet.
Na gut, damit herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts, grob gesagt.
Ja, herzlich willkommen.
Hast du was zur letzten Folge zu sagen? Hat dich Feedback erreicht, Olli? Müssen wir was nachtragen?
Ja, und zwar kam die Frage auf, was du denn, also du sagst an einer Stelle, dass die USA keine wirklich echte Demokratie sei. Und mich würde interessieren, was du damit eigentlich meinst. Was ist denn Demokratie oder echte Demokratie?
Ich habe mich dabei an einen Demokratieindex erinnert, den ich mal in der Uni durchgenommen habe. Und das war in einem politikwissenschaftlichen Blog-Seminar, wo wir so verschiedene solche Ranking-Modelle durchgegangen sind. Und in Erinnerung geblieben ist mir dabei der Demokratieindex von The Economist, das ist ja eine britische Zeitung. Und die rankt eben verschiedene, ja, Staatsformen innerhalb eines, ja, vierstufigen Ranking-Modells: vollständige Demokratie, unvollständige Demokratie, Hybridregime und autoritäres Regime, und kontrolliert wird unter anderem auf Wahlprozess und Pluralismus, Funktionsweise der Regierung, politische Teilhabe, politische Kultur und Bürgerrechte. Wobei dann natürlich auch, also Bürgerrechte zum Beispiel umfasst auch die Frage, ob vom Staat Folter angewandt wird. Und in diesem Demokratieindex rangiert die USA auf unvollständige Demokratie.
Also auf der zweiten Stufe quasi.
Ganz genau. Hinter jetzt Ländern wie Deutschland zum Beispiel oder die skandinavischen Staaten sind da Spitzenreiter. Und ich habe auch, also ich habe mich jetzt da nicht genauer mit dem Ranking-Prozess der USA beschäftigt, aber ich habe so verschiedene Punkte jetzt nochmal für meine These rausgeschrieben. Und man muss jetzt auch mal erstmal sehen, wie Trump uns das jetzt auch sehr schön vorgeführt hat, dass es da eben präsidiale Dekrete gibt, die am Parlament vorbei durchgesetzt werden können. Also der Präsident hat eine solche Machtstellung, dass er am Parlament vorbei regieren kann. Generell ist das politische System in der USA auch sehr anfällig für Dysfunktionalität. Wir hatten jetzt letzte Folge schon einmal darüber gesprochen, dass es da ja öfter zu Shutdowns kommt. Man im Parlament auch einfach blockieren kann, sobald, also wenn der Präsident halt nicht per Dekret regiert. Und dass ja generell auch die politische Kultur hauptsächlich durch Polarisierung geprägt ist. Und es da einfach viele Anfälligkeit gibt, dass man etwas außer Wirkung setzt.
Ja, ich würde da direkt einhaken, weil du jetzt hier diese Polarisierung ansprichst in den Demokratien oder vor allem in der amerikanischen Demokratie. Aber eben würde ich sagen, gibt es die ja auch in den nach diesem Index besseren oder echteren Demokratien. Und meine Frage oder meine Anmerkung dazu wäre dann eigentlich zu sagen, naja, also die Demokratien, die wir heute kennen, die existieren ja immer in einer kapitalistischen Klassengesellschaft. Heißt, dieser Widerspruch von Kapital und Arbeit, der wird immer und in jeder Demokratie, ob die jetzt besser oder echter umgesetzt ist, prozessiert. Und deswegen finde ich, ist die Frage nach wirklicher Demokratie immer schwierig, weil auch eine gut umgesetzte Demokratie ist natürlich immer vor allem auch ein effektives Mittel, um die sozialen Konflikte zu befrieden und wie so ein soziales, kybernetisches System, das irgendwie Feedback aus den arbeitenden Klassen gibt und ermöglicht, soziale Bewegungen wieder zu integrieren in den politischen Prozess. Also Zum Beispiel ein autoritäres Regime tut sich ja deutlich schwerer, den Unmut innerhalb der Bevölkerung zu erfassen oder auch darauf zu reagieren. Und deswegen finde ich es immer diese sehr formale Bestimmung von echter und nicht echter Demokratie schwierig, weil es eben immer diesen Grundwiderspruch, würde ich sagen, gibt, der natürlich in jeder Demokratie sich vollzieht. Aber wir müssen da jetzt auch gar nicht so tief drauf eingehen, weil das ist jetzt auch gar nicht das Thema der Folge, außer du willst jetzt da noch darauf antworten.
Ja, zwei Punkte würde ich schon noch ausführen und auf dich nur jetzt kurz antworten, dass du jetzt halt mit einem sehr theoretischen Anspruch an die Demokratietheorie an sich willst und das ja nochmal per se neu definiert haben möchtest. Und ich glaube, der Economist hat eben, also schaut sich halt verschiedene Sachen an, verteilt da ein bisschen Scores und Punkte. Und hat am Ende halt ein Ranking-Modell, mit dem er irgendwie arbeiten kann, wo er dann halt auch über längere Sicht die Entwicklung von globalen Demokratien bewerten kann, ob die sich jetzt gerade eher zu autoritäreren Regimen entwickeln oder nicht.
Ja, voll, das verstehe ich. Das ist natürlich noch mal eine andere Ebene.
Ja, und nur jetzt meine zwei Punkte für meine These, die ich noch schnell ausarbeiten will. Vielleicht ist das jetzt auch nicht jedem von den Personen, die uns zuhören, klar. Verfassungsrichter. Also bei uns Karlsruhe werden in der USA einzig und allein durch den Präsidenten auf Lebenszeit bestimmt. Also, und ja, man hat ja auch schon in der ersten Amtszeit von Trump mitbekommen, dass er da seine Ultrakonservative eben in den Status der Verfassungsrichterin gehoben hat und dass das eine komplette parteiische Einflussnahme ist auf das höchste Gericht des Landes. Und die politische Teilhabe wird eben be sehr beeinflusst durch eine polarisierte Medienlandschaft. Wenn jemand noch nie Fox News gesehen hatte und aber gerade in den Staaten ist, ich empfehle das wirklich, sich das mal für ein, zwei Stunden reinzuziehen, was da so gesagt wird und was da als Nachrichten verkauft werden. Das ist wirklich richtig wild. Und ich glaube, politische Meinungsbildung in der USA so richtig faktenbasiert und mit so einer sehr analytischen Brille und keiner normativ wertenden Brille auf ist sehr schwierig in den USA für einzelne StaatsbürgerInnen. Aber genug dazu.
Genau, genug dazu, weil da können wir auf jeden Fall mal nochmal eine separate Folge zu machen oder viele separate Folgen. Das ist natürlich ein Thema, auf das man immer wieder zurückkommen kann. Als nächstes würden wir jetzt noch kurz über die aktuellen Geschehnisse sprechen, was sich so tut, um einfach ein bisschen am Zeitgeist zu bleiben, um zu verstehen, was gerade passiert.
Sehr gerne. Ich muss dir ganz kurz ins Wort fallen. Ich möchte noch kurz, weil wir jetzt schon über Nachtrag zur letzten Folge geredet haben, schon am Anfang der Folge, auch wenn wir jetzt schon fast 10 Minuten drin sind, Feedback-Hinweise geben. Wir haben eine E-Mail-Adresse, grob gesagt, info@googlemail.com. Wir haben einen Blog auf Substack, der heißt auch grob gesagt. Wir werden eine Instagram-Seite aufsetzen. Bitte teilt die, bitte schreibt uns. Wenn euch etwas gefallen hat, bitte schreibt uns aber auch, wenn euch etwas nicht gefällt. Genau, Feedback gerne gesehen, Kritik gerne gesehen. Kommen wir zum aktuellen Weltgeschehen. Olli.
Genau, letzte Woche war dominiert von den Ereignissen des sogenannten Liberation Day, bei dem Trump natürlich mal wieder seiner Lieblingsaktivität nachgegangen ist und vor versammelter Menge an Leuten reden darf.
Das ist ja auch gleich etwas, was ihn so komplett von seinem Vorgänger unterscheidet. Also, dass sich Biden mal vor eine Gruppe von Journalisten gestellt hat und da was vorgestellt hat und dann auch die Fragen von denen eingeht, das kam, glaube ich, zweimal in der letzten Legislaturperiode vor. Und der macht das halt mehrmals die Woche. Und das ist immer mal wieder dann so ein Mega-Event, jetzt wie jetzt sein selbsternannter Liberation Day. Das ist ja ein mediales Happening, das kann man sich fast gar nicht vorstellen.
Ja, er ist ein Showmaster. Er liebt es natürlich. Und ja, um was ging es jetzt bei diesem Liberation Day? Ich meine, es hat wahrscheinlich eh jeder mitbekommen, es geht um sein Lieblingswort, Tariffs. dass er über das Wort hinaus auch gar nicht so genau versteht, was das eigentlich bedeutet, meine ich zu erkennen in dem, was sie dann da eigentlich umgesetzt haben, nämlich haben sie auf eine sehr abstruse Art und Weise, man weiß immer noch nicht genau, wie sie das eigentlich berechnet haben, haben sie Zölle auf quasi alle Länder der Welt erhoben, teilweise wirklich extrem hohe, wie zum Beispiel in Vietnam waren das, glaube ich, 49%, weil sie eben sagen, dass Vietnam auf amerikanische Produkte so hohe Zölle erhebt und sie das jetzt umgekehrt machen. Im Endeffekt ist das Ganze, JP Morgan sagt, die höchste Steuererhöhung in Amerika seit
JP Morgan ist eine Bank,
1968.
oder?
Ja, das ist die größte Bank Amerikas. Weil im Endeffekt müssen ja die Tariffs von den am Ende des Tages Unternehmen und Endkonsumenten vor allem bezahlt werden, weil die Unternehmen geben das natürlich weiter. Und erstmal ist das natürlich eine Erhöhung der Preise der Produkte.
Sehr schön. Schlecht für die Verbraucher, oder verstehe ich das falsch?
Solange sie jetzt nicht, was sie zumindest ankündigen, die Steuern senken oder ganz abschaffen, ist das natürlich erstmal obendrauf. Und es kam eben, deswegen haben wir ja auch vorher kurz über unsere Aktiendepots oder vermeintlichen Aktiendepots gesprochen, an den Börsen gar nicht gern gesehen, weil das natürlich auf die Umsätze und auch auf die Margen der Firmen drückt. Vor allem in Amerika, aber auch in Asien und der Rest der Welt. Ich meine, das ist eine globalisierte Wirtschaft. Da gibt es keine wirklichen Grenzen und selbst die Firmen sind natürlich grenzübergreifend aufgestellt. Und manche Branchen trifft das natürlich extrem. Sowas wie Sportschuhe waren irgendwie viel in der Presse, weil quasi nur noch 1% der Sportkleidung und vor allem der Sportschuhe in Amerika selbst hergestellt werden und alles wird irgendwie aus vor allem Vietnam, aber auch aus Indonesien und Kambodscha importiert, die alle mit sehr hohen Zöllen belegt wurden. Und das heißt natürlich, dass diese Artikel einfach viel teurer werden. Und wenn man überlegt, was ein aktuelles Modell von irgendwelchen Nike-Schuhen jetzt schon kostet, irgendwie $150 und da nochmal 50% drauf, kann man sich ja ausrechnen, was die Leute dann machen, ob die sich ständig ein neues Paar Schuhe holen werden.
Oder ob sie lokal kaufen werden und jetzt alle mit Birkenstocks durch die Gegend rennen, wobei das natürlich auch ein globales Unternehmen ist. Das ist vielleicht ein schlechter Vergleich.
Aber ja, das ist, was die Trump-Administration eigentlich erreichen will, lokal produziert. Es
Ja, sie
soll
wollen ja
lokal
auch unter
produziert
anderem
werden.
erreichen, dass die ganzen großen Produzenten in der USA dann selbst produzieren, was natürlich aber für
Ja.
mittelständische Unternehmen einfach überhaupt gar keinen Sinn hat. Also angenommen, du bist also ja ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland, das keine Ahnung, Teile für eine Maschine herstellt. Dazu musst du Stahl importieren, vielleicht sogar aus der USA. Und jetzt kommt auf dein Produkt am Ende auch noch mal ein Zoll, wenn du das in die USA verkaufst. Die EU hat ja auch direkt jetzt am Wochenende, nee, Quatsch, jetzt gestern am Montag. Kurzer Disclaimer, wir nehmen am 8.4. auf, nachmittags. Hat jetzt ja gleich probiert, da einen kleinen Deal auf Industriegüter direkt rauszuschlagen, dass Industriegüter auf beiden Seiten unverzollt bleiben. Trump hat das abgelehnt. Mit wieder komischen Trump-rhetorischen, undurchschaubaren Begründungen, von wegen die EU hat uns eh schon über den Tisch gezogen, sie kaufen unsere Autos nicht. Die müssen auf uns zukommen oder so. Naja.
Das ist auf jeden Fall dieses Gespenst, was Trump und seine Mitstreiter umtreibt, sind, wie Sie immer sagen, ich habe die Zahl nicht überprüft, aber Sie sagen, dass in den USA in den letzten Jahrzehnten 80.000 Fabriken mit 6 Millionen Arbeitsplätzen geschlossen haben und in andere Länder ausgewandert sind. Und diese Zollpolitik soll jetzt eben dazu führen, dass wieder im Land vermehrt produziert wird. Was natürlich überhaupt nicht von denen angegangen wird, ist irgendwie, was sind denn die Gründe, warum sind die Leute, die Firmen abgewandert? Und natürlich ist irgendwo in Vietnam, wo du vielleicht für $1 die Stunde eine Arbeitskraft, die deinen Schuh zusammenklebt und näht, es viel günstiger, das herzustellen. Und in letzter Konsequenz müsste man ja wenn man jetzt nicht die Zelle noch viel höher schraubt, werden die Firmen nicht in den USA produzieren, solange sich nicht auch dort die Produktionsbedingungen wieder ändern. Und dieses ganze industrielle Ökosystem oder die Industrial Base, wie sie das nennen, zurückkommt. Apple zum Beispiel hat schon vor knapp 5 Jahren versucht, iPhone-Produktion wieder zurück in die USA zu verlagern, aber sie sagen, es geht eigentlich nicht, weil diese ganze Struktur an tausenden Zulieferfirmen für alles Mögliche, also wirklich von Klebstoff über kleine Schrauben, Drähte, alles, eben nicht in den USA vorhanden ist. Und man könnte jetzt natürlich entweder jedes kleine Teil importieren und dann in den USA das Endprodukt zusammenschrauben, dann hast du aber die Wertschöpfung auch wieder nicht im Land. Oder du belässt eben die Produktion dort, wo die Vorproduktion stattfindet und machst mit kurzen Wegen und in einem Umkreis von, weiß ich nicht, 100, 200 Kilometern, wie das zum Beispiel teilweise in China stattfindet, einfach die gesamte Produktion und kannst dann sehr schnell und sehr dynamisch wieder auf Produktionsänderungen reagieren.
Ja, du redest auch gleich wieder von wirtschaftspolitischen und marktpolitischen Maßnahmen, für die diese Regierung, diese Trump-Administration ja auch gar nicht so sehr steht, oder? Die sagen ja, also jetzt da selber auch so
Nein.
eine Zollpolitik hochzufahren, widerspricht doch dem libertären Geist an sich, oder sehe ich da irgendwas falsch? Die wollen doch.
Naja, nicht direkt, weil sie ja nicht intern planen. Also die machen das jetzt nicht wie China, die ständig alle 5 Jahre einen Fünfjahresplan aufstellen und sagen, jetzt konzentriert sich die gesamte Wirtschaft und die Förderung auf diesen Sektor und diese Branchen und diese Produkte und dadurch schaffen wir dieses Ökosystem, sondern was sie machen, ist ja, sie ziehen eine Grenze auf, eine virtuelle Grenze durch diese Zölle und sagen, der Markt wird es dann schon regeln. Und ich glaube, oder was auch einige andere Leute sagen, dass das halt nicht funktioniert, weil du kannst ohne Planung und langfristige Anreize, so wie das ja dieser Inflation Reduction Act und der Chips Act von Biden ja versucht hat, also Anreize zu setzen, um ganz konkret in bestimmten Branchen die Produktion zu erhöhen, werden diese Unternehmen nicht das Risiko eingehen, in die USA ihre Produktion zu verlagern, wo ja die ökonomischen Bedingungen gar nicht gegeben sind, sonst hätten sie ja das gar nicht woanders hin verlagert, nur weil jetzt gerade mal für 2, 3 Jahre Zölle sind. Die wissen ja nicht, ob die nächste Regierung das vielleicht wieder abschafft oder und so weiter. Also das ist null Planungssicherheit und keine Weitsicht, keine wirkliche Strategie zu sehen.
Okay. Nächste Regierung ist ein gutes Stichwort. Ich habe auch direkt, um das Weltgeschehen etwas weiter zu leiten oder beziehungsweise unsere Diskussion über das Weltgeschehen etwas weiter zu leiten, die Diskussion um die dritte Amtszeit, hast du die mitbekommen? Unter anderem von Fox News wurde die Sprecherin des Weißen Hauses, Carolyn Leavitt, habe ich den Namen richtig im Kopf, gefragt.
Ich meine ja.
Dass ja immer mal wieder Diskussionen aufkeimen, dass Trump jetzt schon über eine dritte Amtszeit nachdenkt, die ja verfassungsrechtlich gar nicht möglich ist. Und die Antwort darauf finde ich wieder genial. Also ich finde generell, muss ich sagen, Carolyn Leavitt, inhaltlich widerspreche ich dieser Frau vehement. Aber wie die auftritt, diese Debattierclub-Performance, die in der USA ja auch gern gesehen wird, mit die rhetorisch fein ist, die einfach ein souveränes Auftreten hat in Mimik, Gestik und Wortwahl. Ich finde das echt wahnsinnig, wie diese Frau arbeitet und die ist ein bisschen jünger als ich, glaube ich sogar.
Ja, Rhetorikmeisterin auf jeden Fall.
Ja, und die Argumente, die diese dann immer bringt, ist natürlich das, was Trump sagt, nur ein bisschen schlauer formuliert. Aber sie sagt dann eben, ja, die Leute lieben ja, was wir tun. Also wir konzentrieren uns natürlich jetzt auf diese Legislaturperiode, auf die fast 4 Jahre, die jetzt noch kommen werden. Aber die Leute lieben ja, was wir tun. Also man darf sehr gespannt sein, was dann in ungefähr 3,5 Jahren geschieht, wenn, oder vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, wenn es dann wieder um Nominierungskandidatinnen geht beider Parteien. Ob Trump sich da vielleicht noch ein bisschen durchringen kann, zu sagen, wie es eben so im Stile eines autoritären Herrschers auch wäre, ja, na gut, wenn ihr mich unbedingt wollt, dann mache ich das eben, so wie ja Erdogan das getan
Ich
hat.
meine, dieser Weg, tatsächlich direkt die Verfassung zu ändern, das ist natürlich das eine, aber es gibt auch Berichte oder Gerüchte über diesen zweiten Weg, dass nämlich wenn zwar Trump auf zwei Amtszeiten beschränkt ist, die er damit abgeschlossen hätte, ist ja sein Vizepräsident Vance immer noch in der Lage, Präsident zu werden. Das heißt, Vance könnte als Präsidentenkandidat antreten und Trump als sein Vize. Und in dem Moment, wo dann er das Amt übernommen hat, könnte er theoretisch zurücktreten oder wie auch immer. Man könnte seinen Rücktritt oder seine Unfähigkeit zu regieren irgendwie inszenieren. Und in dem Moment, wo der Präsident ausfällt oder zurücktritt, ist automatisch der Vizepräsident Präsident. Und zwar auch nicht bis es zu Neuwahlen kommt, sondern bis zum Ende der Amtszeit, also über diese 4 Jahre. Und das ist so ein rechtliches Schlupfloch, wo zwar manche sagen, das geht nicht, aber ich meine, es ist halt ein geschickter Putsch in gewisser Weise.
Also ohne da jetzt noch mal zu viel zu spekulieren, hier jetzt Prognosen abzugeben, wie das Ganze abläuft, weil das wäre jetzt noch ein bisschen vermessen zu sagen, dass wir das ungefähr wissen oder dass sich da schon irgendwas anbahnt. Aber was du gerade gesagt hast, mit dem, dass Trump dann Vize wäre und Vance dann zurücktritt, das wäre ein ganz schöner, ja, ein ganz schöner konzentrierter Offenbarungsmoment, möchte ich es mal nennen. Dass Vance dann als Präsident, als sehr junger Präsident, die Zügel in der Hand hätte und dann aber nochmal von der Macht zurücktritt, kann ich mir gerade nicht so gut vorstellen. Alles ist natürlich aber möglich, vor allem in diesem Amerika und in dieser Administration. Aber es wäre sehr
Es ist
interessant.
die Frage, wie wichtig Trump für die Bewegung ist.
Absolut.
Als Person tatsächlich. Aber oh, auch das ist jetzt nicht unser Hauptthema. Ich würde noch 2 Dinge kurz anmerken, die diese Absurdität, wie diese Personen regieren, aufzeigen. Das eine ist das Thema Ölpreis. Trump hat die ganze Zeit die OPEC aufgefordert, die Fördermenge zu erhöhen, um den Ölpreis zu senken. Zum einen, um Energie günstig zu machen und die Inflation zu bekämpfen. Zum anderen sagt er, dass dann Putin kein Geld mehr bekommt. Wobei er auch da wieder ein bisschen widersprüchlich ist, weil er zum einen ja Putin mag, zum anderen dann aber auch nicht. Und jetzt hat die OPEC tatsächlich die Fördermenge erhöht um fast 500.000 Barrel pro Tag. Und das hat unter anderem auch mit dieser Rezessionsangst jetzt dazu geführt, dass der Ölpreis sehr stark eingebrochen ist. Auf knapp über $60, was für die amerikanischen Ölproduzenten ihre Kosten, also unter ihre Produktionskosten fällt. Heißt, sie können damit überhaupt kein Geld mehr verdienen, obwohl er ja auch gleichzeitig dieser Drill Baby Drill Präsident ist. Führt seine Politik jetzt dazu, dass der Ölpreis so weit fällt, dass die amerikanischen Ölproduzenten gar nicht mehr profitabel operieren können. Also diese Widersprüchlichkeit da in seinen Handlungen.
Aber seine truckfahrende Wählerschaft begrüßt das natürlich.
Genau, und die sind ja auch nicht die Ölproduzenten, sondern einfach nur Bullis, die von Politik auch gar keine Ahnung haben. Und das andere
Und
Thema.
jetzt auch nochmal der Vollständigkeit halber, es sind auch Pickup-Fahrer und SUV-Fahrer, nicht nur Truckfahrer.
Genau, ich meine, das normale Auto in Amerika ist ja irgendwie ein SUV, ein Pickup.
Das normale große Auto in
Ja.
Amerika.
Und ein anderer Punkt ist die Spekulationen, wie sie zu ihrer Zollpolitik gekommen sind. Und verschiedene Leute aus verschiedenen Richtungen sagen inzwischen, dass sie meinen, dass sie einfach ein AI-Modell, ein LLM gefragt haben, weil über die größten, über Claude, ChatGPT und Grok, die geben alle, wenn man sie fragt, ja, wie sollte man quasi Zölle berechnen, die die Handelsbilanz oder das Handelsbilanzdefizit mit diesem Land ausgleichen, wie müssen die Zölle ausschauen, damit das aufgehoben wird? Und dann kommt eine Formel raus, die in etwa, wenn man die empirischen Werte eingibt, also quasi wenn die Amerikaner haben mit Vietnam zum Beispiel über 100 Milliarden Handelsbilanzdefizit. Und dann kommt eine Formel raus, wenn man die eingibt, kommen ungefähr die Werte raus, wie die sie auf diese Liste gesetzt haben, die Trump dann bei seinem Liberation Day präsentiert hat. Und jetzt ist eben die Frage, also die Regierung hat sich dazu natürlich nicht geäußert, ob die tatsächlich einfach irgendein LLM gefragt haben, wie sie ihre Zollpolitik umsetzen sollen und dann diese erstbeste, super stupide und auch dumme Antwort genommen haben, um diese Zölle zu berechnen. Würde ja nur noch mal zeigen, wo wir da angekommen sind.
So, sehr gut. Wenn du dem Thema jetzt nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich sagen, gehen wir zum eigentlichen Folgenthema über, der auch im Folgentitel steht. Wir wollen über Friedrich Merz, seine Lügen und seine Panzer sprechen und dabei zunächst einen Blick auf die Bundestagswahl werfen. Dazu haben wir verschiedene Punkte vorbereitet, wobei wir zunächst darüber sprechen wollen, dass es ja zwar ein Wahlsieg der CDU/CSU war, es aber nicht der erwartete Erdrutschsieg der CDU/CSU unter Friedrich Merz war. Hat Friedrich Merz mit seinem Rassismus, mit seinem Abstimmungsverhalten zusammen mit der AfD noch vor der Wahl im Bundestag und mit seiner Trump-Imitation übertrieben, glaubst du?
Ja, wenn man sich, ich meine, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, die jetzt bei der Wahl rausgekommen sind, kann man schon sagen, dass die Wahlkampfperformance insbesondere von Merz als Spitzenkandidat natürlich jetzt nicht unbedingt zum Erfolg der CDU/CSU beigetragen hat. Und ich würde sogar so weit gehen, dass seine Orientierung an Trump oder an diesem Politikstil von Trump eher dazu geführt hat, dass sich die Leute sogar abgewendet haben und würde mir, also eine Erklärung für den starken Erfolg der Linkspartei ist unter anderem genau das, dass man, währenddem man gleichzeitig in Amerika sieht, was Trump eigentlich bedeutet, wenn der mal an der Macht ist und gleichzeitig Merz so tut, als wäre das jetzt, wie er auch handeln wollen würde, im Sinne von ab dem ersten Tag mache ich dies und das, ihm nicht unbedingt geholfen hat.
Dieses ganze Brandmauer-Thema und auch das Einreißen dieser berühmten Brandmauer durch das gemeinsame Abstimmen hat natürlich auch zu einer gewissen Mobilisierung der Zivilgesellschaft geführt, die dann in den großen Städten große Demonstrationen aufgezogen hat, die natürlich schon auch nochmal an so einem kollektiven Gedächtnis rütteln und so eine Mitte der Gesellschaft, je nachdem, wie gut die natürlich fassbar ist, auch im politischen Spektrum, das schon auch mal daran erinnert, ja, man macht aber eigentlich nicht mit Nazis, man stimmt nicht zusammen mit Nazis ab, man macht keine Politik mit Nazis. Das ist ja für mich eigentlich schon fast noch ein bisschen der hoffnungsvollere Moment in der politischen Landschaft in Deutschland, dass man ja sich schon auch nach rechts eigentlich klar abgrenzen will als Zivilgesellschaft, jetzt wirklich abgesehen von den rechtskonservativen Wählerstimmen der CDU und auch von allen Wählern der AfD selbstverständlich. Aber ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es gab eine Herz für Kinder-Gala vor Weihnachten, wo Merz unter anderem mit anderen Prominenten aus der Politik da war, um eben zu spenden, weil mit Spenden rettet man ja immer kurz vor Weihnachten die Welt. Man muss keine Politik machen. Die Leute sollen den eigenen privaten Geldbeutel öffnen, um die Probleme der Welt anzugehen. Und angesprochen von dem Comedian Ralf Schmitz hat Merz da ja noch geträumt, dass er seine Spende abhängig macht von den besten Umfragen oder von den besten Ergebnissen in den Umfragen. Da hat er in seinem geilen Millionärs-Mindset gesagt, jede Prozent gibt 100 Euro oder so. Und dann hat Ralf Schmitz nur ge gesagt, das ist ein bisschen knausrig oder so. Und Merz mit einer wirklich, ich kann jedem diesen Clip nur empfehlen, mit einer unvergleichlichen Körpersprache mit verschränkten Armen und hochgezogenen Schultern, sagt er, na hören Sie mal, dann rechnet er so vor, wenn wir 40% kriegen, dann sind das mal 100, 4000 Euro, die er dann spendet als Millionär. Na hören Sie mal, wenn das mal nicht viel ist.
Also echt komplett lächerlich.
Komplett lächerlich und auch seine Spende an Kinder von solchen Umfrageergebnissen klar zu machen, das ist doch einfach wirklich, wenn du der da denkst, du bist in diesem PR-Team oder in dem Wahlkampfteam von Merz und der sagt sowas, du kannst dir doch nur noch an den Kopf fassen und ja, Migräne bekommen, wenn dein Vorsitzender, dein Kanzlerkandidat dann sowas sagt.
Aber auch das erinnert wieder an den Politikstil, wie ihn ja jetzt in dem Falle Musk verkörpert, der ja auch diese, ich meine, der ist zumindest nicht knausrig, der hat da diese Schecks von 1 Million Dollar, die er dann den Leuten gibt, die irgendwie sagen, sie werden in seine Richtung abstimmen. Jetzt letztens da in, was war das, Wisconsin, wo es auch um dieses oberste Gericht ging, um den Posten, wo es zumindest noch eine eine Abstimmung gibt um diesen Posten, aber er wirklich offen medial inszeniert, die Leute bezahlt. Ja, und ich meine, das, was Merz macht, ist natürlich vollkommen lächerlich, weil diese 4.000 Euro, das, also, naja.
Naja, also schlechter Wahlkampf von Friedrich Merz, kein erwarteter Erdrutschsieg der CDU und man muss nochmal festhalten, es ist das nach der letzten Wahl, also der Wahl, die zur Ampelregierung geführt hat, ist das das historisch zweitschlechteste Ergebnis nach der Bundestagswahl eben von 2021. Das hat Friedrich Merz mit der CDU gemacht. Er hat die AfD auch nicht halbiert, wie er meinte, sondern er noch eher gestärkt und aber am anderen Ende des politischen Spektrums sorgte ja die Linke mit einer Überraschung für Aufsehen. Totgesagte leben länger stimmt, hinzufügen kann man dann aber nachdem man sagt, dass sie jetzt, also nachdem man sagt, totgesagte leben länger, erklärt man sie wieder für tot.
Also totgesagte leben länger in dem Sinne, dass sie eines ihrer besten Ergebnisse jemals eingefahren haben, oder? Und man muss ja auch sagen, die Linke hat sich so ein bisschen zumindest, also ich will da jetzt auch gar nicht in irgendwelche, in die Glorifizierung der Linken und ihres Wahlkampfs einfallen, aber man muss schon sagen, dieser Häuserwahlkampf, den sie vor allem in Berlin forciert haben, hat ja auch gerade in Berlin zu extrem guten Ergebnissen geführt. Dann haben sie es scheinbar als erste nicht rechtsradikale Partei geschafft, im Internetwahlkampf, vor allem auf TikTok und Co., Leute zu erreichen, mal ihre Politiker ins Netz zu schicken und dort Content zu liefern. Und was man jetzt mal aus einer liberalen Perspektive noch sagen könnte, ist, es ist im Endeffekt ja auch die einzige Partei, die noch wirklich das Grundrecht auf Asyl ernst nimmt. Und die Sache des Kriegs und des Kriegsgeschreis ein bisschen anders sieht als die anderen, weil sonst hat man da ja wirklich eine relativ einheitliche, sich nur in den Details unterscheidende Parteienlandschaft, was den Krieg angeht. Und die Linke ist da zumindest noch auf so einem halbwegs antimilitaristischen Standpunkt als einzige Partei.
Ich würde da noch hinzufügen, dass sie die einzige Partei ist, die die geopolitischen Vorzeichen lesen konnte, die sich am Horizont auftaten, als die Demokraten, und ich rede hier nochmal explizit von den Demokraten, eben verkündeten, dass Biden kandidiert. Wir wissen, das wurde dann schlussendlich zurückgenommen, aber das kann jetzt vielleicht auch als also Moment des Versagens der Demokraten im Nachhinein gedeutet werden, dass sie eben zunächst gesagt haben, der alte, gebrechliche Präsident, den wir schon haben, macht's nochmal. Es ist, für mich ist die einzige Partei, die die geopolitischen Vorzeichen lesen konnte, die Linke, weil alle anderen ja eigentlich nur gehofft haben, ja hoffentlich macht's der Biden. Der Trump ist für mich nur republikanischer Präsidentschaftskandidat, der noch nicht mal sicher Präsident wird. So ähnlich hat sich unser Verteidigungsminister Pistorius mal dazu geäußert. Und das aber eben im außenpolitischen und im geopolitischen da ein Umdenken hat rechtzeitig eigentlich stattfinden müssen, damit man eben als Europa gewappnet ist für einen ja, Aggressor, der in Moskau sitzt und jetzt aber ein westlicher USA-Hegemon, der einen jetzt im Stich lässt. Nun ist man so ein bisschen aufgeschmissen. Für mich ist die Linke da die einzige Partei, wie gesagt, die da irgendwelche Vorzeichen lesen konnte. Jetzt mal abgesehen von der AfD, die aus anderen Gründen Putin nähere, Putin freundlichere Politik will und das BSW ja auch.
Das stimmt, die aber natürlich trotzdem tendenziell auf dieser Seite der Aufrüstung und der Verteidigungsfähigkeit stehen.
Absolut. Es gibt natürlich auch noch immer noch in der Linke komische Stimmen, die teilweise komische russlandfreundlicheren Meinungen vertreten. Ich finde die aber manchmal auch zu schnell abgetan als Putin-freundliche, Putin-liebende Politik und finde da, die Diskurslandschaft in Deutschland sollte sich da eher noch ein bisschen erweitern als verengen. Und ich sehe gerade eher eine Verengung oder ich beobachte gerade eher eine Verengung. Zu guter Letzt sei noch gesagt, die Linke scheint die einzige Partei, die das Grundrecht auf Asyl überhaupt noch ernst nimmt und daran nicht irgendwie was umschreiben und rütteln will, wie andere in der Politiklandschaft, unter anderem ja der Chef des Bundesamts für Migration und Flucht.
Dritte Partei, über die wir kurz sprechen müssen, ist die AfD. Meinst du, das Wählerpotenzial ist ausgeschöpft nach der Wahl?
Ich habe da ja eine sehr persönliche Geschichte auch dazu. Also es ist nicht eine sehr persönliche, aber zum Jahreswechsel habe ich mich im angetrunkenen Zustand zu einer Wette hinreißen lassen, die die AfD oder das Wahlergebnis der AfD unter 25% sieht. Also mein Wettpartner, mit dem ich die Wette abgeschlossen habe, der hat gesagt, sie schaffen über 25%. Es ist kein AfD-Anhänger, der mir das da irgendwie weismachen wollte. So viel kann ich sagen. Mit solchen Leuten würde ich keine Wette abschließen. Und ich war mir vor der Wahl sozusagen sicher, sie schaffen niemals 25%. Sie schaffen ungefähr 20% eben, weil das Wählerpotenzial vollends ausgeschöpft ist bei 20 bis 22%. Das waren meine Gedanken vor der Wahl. Meine Gedanken unmittelbar nach der Wahl war mal wieder, wie so oft, wurde ich von den neuen Bundesländern überrascht. Irgendwie sind da die politischen Realitäten noch so weit entfernt. Also in Sachsen, und das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, in Sachsen haben die Erst- und Zweitstimmenanteile der AfD jeweils an der 40%-Marke gekratzt.
Und jetzt bei den aktuellen Umfragen sieht man ja auch, vielleicht wäre jetzt die Wahl gewesen, hättest du die Wette verloren. Ist nicht ganz klar, aber hätte sein können, dass tatsächlich jetzt ist es nicht mehr ganz so klar laut den aktuellsten Umfragen, wer eigentlich die stärkste Partei im Land ist, weil die AfD mindestens da gut aufgeholt hat und irgendwas so zwischen 24 und 26% je nach Umfrage gleich auf mit der Union steht.
Ja, also auf Bundesebene muss man wieder sagen, jetzt hier weitreichende Prognosen abzugeben, natürlich etwas unsinnig. Und für mich zählen die, also ich würde die jetzigen Umfrageergebnisse auch etwas entwerten, weil das natürlich an den schleppenden Koalitionsverhandlungen liegt, an den Lügen, die Friedrich Merz seine WählerInnen gestraft hat, liegt. Und in diesen, ja, in diesen Wahlumfragen, in dieser Sonntagsfrage, wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl ist, die finde ich sowieso immer leicht überschätzt, weil es werden ja immer, also die gleichen, aber repräsentativ ausgewählten Personen befragt. Mich würde es wundern, wenn es da jetzt zu keinen Abweichungen kommt im Vergleich zum Wahlergebnis. Verstehst du, was ich meine? Also normalerweise, das ist natürlich jetzt so ein bisschen das Ding, bekommt die gewählte Regierung oder die designierte gewählte Regierung Zustimmung nach so einer Wahl. Das ist jetzt nicht der Fall, aber man findet ja auch sofort Gründe, warum das nicht der Fall ist.
Meinst du, dass eben diese Lüge jetzt dazu führt, dass Wählerinnen und Wähler von der CSU, CDU zur AfD abwandern oder dass sich das in den Umfragen gerade ausschlägt, also.
Ja, genau. Ich würde vor allem den zweiten Teil deiner Frage be bejahen wollen, weil es ja in diesen Umfragen, da werden immer die gleichen repräsentativ ausgewählten Personen befragt. Schwankungen sind daher eher zu unterschätzen als zu überschätzen, weil es mich eher wundern würde, wenn sich das nicht niederschlägt in solchen Umfrageergebnissen, dass sich jetzt die Koalitionsverhandlungen zum einen ziehen, die SPD in diesen Koalitionsverhandlungen angeblich eine machtvollere Position hat oder mehr durchbringt, die CDU ja auch irgendwie nicht so gut vorbereitet ist. Und es kommt dazu, dass Merz eine andere Politik ankündigt, als er sie im Wahlkampf vertreten hat, nämlich dass er die Schuldenbremse aufrechterhalten möchte und dass er qua Richtlinienkompetenz die Grenzen zumachen will, was ja sowieso erstens kompletter Bullshit ist und zweitens komplett kontraproduktiv. Du bist gerade im Urlaub, Olli, aber wenn du mal wieder mit dem Auto über die Grenze nach Deutschland reinfährst, dann siehst du ja schon Bundespolizisten, die in jedes Auto einmal so ein bisschen reinleuchten, jedes 50. Auto rauswinken. Nee, die leuchten eben noch nicht rein. Also die gucken rein, haben
Ja,
Maschinengewehr in der Hand und schauen böse an.
ich muss da direkt ansetzen, weil ich bin letzte Woche mit dem Flixbus von Österreich nach Deutschland gefahren und ich habe das in den letzten Jahren häufig gemacht und bin nie in eine Kontrolle gekommen, aber jetzt haben sie diesen Bus rausgezogen. Es stehen, ich weiß nicht, 40 Polizisten auf diesem Parkplatz, tun alle nichts natürlich, kommen halt die Polizisten in den Bus rein, sammeln die Ausweise ein. Es war nicht besonders voll, der Bus war riesig, waren aber nur 20 Leute drin. Und dann ist sage und schreibe erstmal 40 Minuten lang gar nichts passiert. Wir saßen einfach in diesem Bus, ein Polizist stand im Gang, hat uns angeschaut und wir haben gewartet. Und ich dachte mir so, ja, was passiert denn jetzt? In der Zwischenzeit haben sie mal noch einen Hund in den Kofferraum von dem Bus geschickt und eine Person den Rucksack durchwühlt. Aber dann haben sie wohl diese 20 Ausweise 40 Minuten lang angeschaut, um keine Ahnung was zu machen, zu überprüfen, ob die echt sind.
Vielleicht hat sich einer noch in den syrischen Ausweis verwandelt.
Ja, genau. Nicht, dass sie sich irgendwie unter der deutschen Oberfläche noch was anderes versteckt. Aber auf jeden Fall konnte es danach mit 40-minütiger Verspätung endlich weitergehen.
Sehr schön. Und der Wahlkampfvorschlag von Friedrich Merz war ja, dass das bei jedem Auto so geschieht. Also, dass man jeden Bus, jedes Auto, jeden LKW genauso rauszieht und so auseinandernimmt, um zu gucken, dass niemand illegal die Grenze übertritt. Dass das
Ja, viel
rein
Spaß.
logistisch und rein, also ja doch, die logistischen Möglichkeiten dafür sind nicht mehr gegeben. Also
Ja,
du
und
hattest jetzt
selbst wenn sie
da
gegeben
zehn
wären, wäre es ja
Polizisten,
absolut.
die rumstanden und nichts getan haben,
Ja.
aber die können, also ja, die kannst du natürlich noch ein bisschen effizienter einsetzen, die Polizisten.
Naja, aber wo
Aber
sollen dann die Autos und Busse parken? Weißt du, du
ja.
kannst ja auch nicht. Also,
Wir brauchen ja gar nicht drüber diskutieren, wie unsinnig das ist.
ja, und mal
Ja.
abgesehen davon, wie unerwünscht.
Ja. Und auch wie für den europäischen Binnenmarkt, also was das bedeuten würde. Naja, zurück zur AfD. Wir müssen trotzdem die Bedrohungslage ernst nehmen, die uns da von rechts droht. Weil es nun einmal nichts bringt, rechtsextreme Politik, rechtskonservative Politik umzusetzen. Policies und Politics dementsprechend anzupassen. Damit macht man die AfD nicht klein, sondern man stärkt sie. Ich habe das in der letzten Folge schon gesagt, man kann auch gute Politik machen, indem man in der Opposition ist. Das haben die Grünen schon geschafft, indem sie immer mal wieder auf Klimaschutzmaßnahmen gepocht haben. Und das hat die AfD gut gemacht, indem sie einfach immer wieder rechte Narrative in die Medien bringen und sagt, es braucht eine echte Wende in der Politik, die ist eigentlich nur mit uns möglich. Niemand möchte mit ihnen koalieren. Sie wachsen aber trotzdem weiter und nehmen auch dementsprechend dann Einfluss zu. Man sieht das jetzt schon bei den Abstimmungsverhalten mit der CDU vor der Bundestagswahl und man wird das auch in der kommenden Legislaturperiode beobachten können, wie rechte Politik gemacht wird, von rechts aber noch rechtere Politik gefordert wird und dementsprechend die AfD-Agenda langsam, aber sicher sich niederschlägt in den entsprechenden Policy-Outcomes. Was würden wir jetzt aber der Politik raten? Das würdest du dem neuen Kabinett raten, wenn du sie beraten könntest, Olli? Würdest du erstmal sagen, hört unseren Podcast, da besprechen wir das alles ganz gut.
Ja, natürlich würde ich jedem empfehlen, den Podcast zu hören. Ich würde auf einen Ausdruck, den du letztens in einem Gespräch gebracht hast, den ich irgendwie ganz passend oder auch lustig fand, dieses Faschistenfestmachen der Demokratie eingehen, weil ich wieder auf so problematische Aspekte der Demokratie im Allgemeinen, aber auch der konkreten Politik der demokratischen und Mitteparteien der letzten Jahre und Jahrzehnte eingehen will. Weil es ist ja nicht die AfD, die in den letzten 10 Jahren die Polizeiaufgabengesetze verschärft hat. Es war auch nicht die AfD, die die offenen Grenzen nach und nach zu geschlossenen Grenzen zurückverwandelt hat. Und auch die Asylgesetze hat die AfD nicht verschärft oder teilweise abgeschafft.
Ja, wie soll sie auch? Sie ist ja an keiner Regierung beteiligt.
Genau, und das ist ja genau das Witzige, die. Aber, und auch genau diese militärische Mobilmachung jetzt oder Aufrüstung, erstmal muss man sagen, kommt auch nicht von der AfD, sondern quasi diese alle, ja, doch stramm rechten und autoritären Policies wurden gemacht von den Parteien, die sich jetzt die ganze Zeit verzweifelt versuchen, von der AfD abzugrenzen und irgendwie die Demokratie zu schützen und so weiter und so fort. Aber im Grunde wird man die ganze Zeit von diesem Rechtsruck getrieben oder einfach dieser sich stetig verschärfenden Politik innerhalb der Demokratien. Und es gibt da einen Ausdruck oder eine These in der Politikwissenschaft, der Staatsfaschisierung. Oder ich gehe da jetzt auf einen Autor im Besonderen ein, Achim Schepanski, der letztes Jahr verstorben ist, der eher aus seinem jetzt nicht direkt akademischen Kontext kommt, aber sich in den letzten 20 Jahren doch sehr viel zu politischer Theorie geäußert hat. Und der meint eben, dass dieses zunehmende Regieren durch Dekrete, auch dieser Maßnahmenstaat, wie er zum Beispiel während Covid teilweise umgesetzt wurde, oder auch diese von Trump jetzt forcierte Politik durch Executive Orders, inklusive mit der zunehmenden Militarisierung der Partei, eben so eine schleichende Faschisierung des Staates bedeutet, ohne dass jetzt akut eigentlich eine faschistische Partei und ein Staatsstreich passiert, aber dass man zunehmend eben in diese Richtung die Demokratie umbaut. Und das jetzt auf der administrativen Ebene, aber eben auch in den sozialen Verhältnissen des Staates, dass sowas wie dieser sozialpartnerschaftliche Kompromiss zwischen Kapital und Arbeit und das fordistische und aber auch das neoliberale Modell, das auf irgendeinem Kompromiss beruht hat, zunehmend aufkündigt und immer autoritärere und durch Austerität gekennzeichnete Sozialpolitik macht, was jetzt auch immer wieder in diesem Schulden- und Staatshaushaltdebatten ja die Frage ist, was kürzt man denn jetzt, wenn der Staat zu viel Geld ausgibt? Wann muss man ja irgendwo sparen? Und meistens geht es ja nicht darum, jetzt weniger Panzer zu bauen oder einfach die Panzer, die man hat, verrosten zu lassen, sondern es geht ja dann immer direkt darum, um das Bürgergeld, um Klimaschutz, um all diese Dinge, die vermeintlich ja nur woke Ideologie sind und den Staat schwächen. Und diese Parallele, also zum einen ein autoritärerer Politikstil, Maßnahmenstaat und gleichzeitig diese neuen sozialen Verhältnisse, die stecken eben im Kern von dieser Staatsfaschisierungsthese, die eben gar keine direkt faschistische Partei braucht, um mehr und mehr in diese Richtung den Staat umzubauen. Und dieser neue Umgang mit dem Klassenkonflikt durch Austerität und polizeiliche Repression, das sieht man auch in der neueren Geschichte. Angefangen vielleicht bei Griechenland 2008, als die Troika, also die EU-Institutionen und Banken Griechenland gezwungen haben, gegen seinen Willen extreme soziale Sparprogramme zu fahren. Frankreich mit den Gelbwesten, der Gelbwestenbewegung, die auch ein sehr starker Ausdruck eines sozialen Kampfes war, oder auch die Rentenreform, die 2, 3 Jahre lang durch massive Proteste aufgeschoben wurde, einfach, dass die Rente nicht um 2 Jahre erhöht wird, aber im Endeffekt ist es doch passiert. Und auch der größte Riot in der französischen Geschichte nach dem Mord an Nael durch einen Polizisten, der auch genau diese extrem prekarisierte Bevölkerung zeigt, die dann in diesem Aufstand quasi so zur Erscheinung kommt. Oder George Floyd, dasselbe in den USA, die eben in diesem nicht mehr existenten Klassenkompromiss eben tatsächlich eigentlich nicht mehr vorkommen, oder auch als so diese Surplus-Bevölkerung gelesen werden. Und diese Staatsfaschisierung, eben den Umgang mit eigentlich diesen Bevölkerungsschichten, um die es tatsächlich ja in der Presse nie geht, die man vermeintlich ja auch nicht kennt, weil sie in den Vorstädten leben und so.
Ja, bei uns sind das immer die berühmten Parallelgesellschaften,
Genau.
in die man nicht mehr reinkommt. Da kann man nichts machen.
Auch diese neu aufgestellte, ja, vielleicht nicht Blockkonfrontation, aber auch so geopolitische und Großmachtfantasien, die wieder zunehmend in der Staatspolitik eine Rolle spielen. So kurz ein Exkurs zu dieser These der Staatsfaschisierung. Was hältst du davon?
Ja, natürlich, schön, schön ausgeführt, danke. Natürlich geht es mir hin und wieder in einzelnen Ausführungen vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich finde, dass wir uns gerade in einer sehr wichtigen Phase der Begriffsbildung befinden, wenn wir den politischen Prozess an sich, den medialen Diskurs, der das Ganze begleitet. Wenn wir diese Dinge beobachten wollen, dann brauchen wir eben genau solche Begriffe wie Staatsfaschisierung. Wir reden später noch über einen anderen Text, der das irgendwie auf psychologischer Ebene versucht zu beobachten. Wir brauchen solche Begriffe. Wir müssen die Zäsuren unserer Zeit erkennen und das schaffen wir nur anhand solcher Begriffe und wenn wir uns darüber austauschen. Und gerade solche sozialen Konflikte, die immer mal wieder an die Oberfläche treten, die aber dann von politischen Machtpositionen eher klein gehalten werden, solche sozialpolitischen Umschiftungen, Umschichtungen und Neuverteilungen, das sind ja nicht Umverteilungen, sondern es wird eher so ein bisschen neu verteilt, dass es auch wieder hingeht zu mehr Arbeit, dass die 40-Stunden-Woche in Deutschland zur Debatte steht, dass man irgendwie alles mit diesen Krankheitstagen, diese ganze Diskussion darüber, dass allein, dass man diese Diskussion führt, zeigt ja für mich, dass es so einen Begriff auf jeden Fall braucht, um so dieses ganze globale Politikphänomen ja zu greifen.
Die Verschärfung der sozialen Konkurrenz in der Gesellschaft eigentlich, die dann quasi durch auch die Transformation im Staat begleitet wird.
Ich bin aber auch kein Freund davon, sofort immer Faschismus zu rufen, weil uns das eigentlich auch nicht so wirklich voranbringt dann in der Diskussion, weil das ja so ein bisschen das Schachmatt-Argument der Linken ist. Also alles, was Musk macht, alles, was Trump macht, das ist Faschismus und Punkt. Das hilft uns in der politischen Analyse eigentlich, finde ich, nicht immer unbedingt weiter.
Das stimmt auf jeden Fall und das ist wahrscheinlich auch problematisch an dieser Staatsfaschisierungsthese. Warum nennt man das Faschismus? Man könnte ja auch wieder einen anderen Begriff dafür nehmen. Aber ich finde, es ist eben genau, was du ja auch gerade gesagt hast, wichtig, dass wir uns gerade in einer Begriffsbildungsphase befinden, weil sich eben tatsächlich auch die realen politischen Systeme ändern. Und deswegen diskutieren wir ja auch diese Thesen.
Und die realen politischen Systeme, die sich ändern und die sie tragenden Diskurse natürlich, sind auch ein gutes Stichwort für die Debatte, die wir jetzt unter die Lupe nehmen wollen, beziehungsweise selbst führen wollen, nämlich die Debatte um Aufrüstung, Kriegstüchtigkeit oder auch die Wehrpflicht.
Dazu ein kurzer Disclaimer, weil wir nehmen den jetzt folgenden Teil nicht am selben Tag auf, sondern knapp 2 Wochen später, am 24. April. Und damit kommen wir auch schon zum Thema.
Aufrüstung und Kriegstüchtigkeit. Olli, ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst der Kriegsgeilheit. So habe ich zumindest das Gefühl, wenn ich mir die Debatten um die Wehrpflicht und die Aufrüstung anschaue. Ole Nymon wird durch die Talkshow dieses Landes gehetzt und als zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt für seine radikal-pazifistische Haltung. Und seinem dazugehörigen Buch, warum er niemals für Deutschland sterben würde. Und generell die linksliberalen bis konservativen Antworten darauf sind ja sich empörend und die Leute beklatschen die gegenteiligen Forderungen nach Aufrüstung und Wehrpflicht umso mehr.
Und man muss ja
Kurz,
auch
ja.
wirklich sagen, dass inzwischen fast jeder das gut findet, also auch von Leuten, von denen man vor ein paar Jahren das noch nicht erwartet hatte, auch aus dem persönlichen Umfeld, würde ich mal sagen, sehen inzwischen so ein, warum man das machen muss. Und ich glaube, das ist schon allein der Grund, darüber zu reden und das kritisch zu betrachten.
Genau, kurz die zugrunde liegenden Argumente sind natürlich, dass die USA sich mit ihrem neuen Präsidenten von Europa abgewandt hat und man auch schon darüber diskutiert, ob es die NATO überhaupt noch gibt als Verteidigungsbündnis. Man kann das sich als kleine Schulmetapher vor Augen führen. Die Lehrkraft bzw. die Pausenaufsicht sieht nicht mehr hin. Die Gründe für die Abwesenheit dieser, sage ich mal, hegemonialen Autorität sind undurchschaubar. Man kann Vermutungen haben, dass sie im Lehrerzimmer vielleicht ein bisschen Crack raucht oder, keine Ahnung, betet oder so. Naja, und jetzt sind die Schüler eben allein unter sich. die europäischen Schüler, der Mobber, der dicke Michi und seine unbesiegbaren Sieger darf jetzt loslegen und wird auf die kleinen intellektuellen, brillentragenden Europäer dermaßen brutal losgehen, dass die denen nur noch eins übrig bleibt, nach der Schule ins Gym gehen, Bizeps trainieren, danach zum Muay Thai, bisschen Kampfsport sich aneignen, weil der dicke Michi ja bald angreift. Und ja, man muss eben selbst in der Lage sein, den dicken Michi und seine unbesiegbaren Sieger in den nächsten 10 Tagen direkt auf den Mond und danach direkt in die Hölle zu schießen.
Also anstatt Autos bauen wir jetzt Panzer und wir führen die Wehrpflicht wieder ein. Das ist quasi das Gym, über das heute geredet wird.
Genau, die jungen Leute sollen sich mal wieder richtig anstrengen und ein bisschen aufopfern für ihr Land, damit wir weiterhin in Freiheit leben dürfen.
Genau, und damit sind wir schon auch ein bisschen bei dieser Frage nach dem Narrativ des Krieges und warum diese Logik irgendwie so nahe liegt. Und ich denke, dass man halt mit so einer aggressiven Erzählung irgendwie diesen Schein der Souveränität, der ja in unserer heutigen Zeit überall verloren gegangen scheint oder auch vielleicht verloren gegangen ist, wieder zurückerlangt. Und auf der anderen Seite sehe ich auch so ein bisschen so eine Parallele zum Ersten Weltkrieg, wo ja auch immer darüber berichtet wird, wie da zu Beginn des Krieges so eine große Kriegsbegeisterung geherrscht hat und die Leute irgendwie froh waren, dass jetzt diese Phase davor vorbei ist und man wieder in Aktion kommt und sich wieder groß und stark fühlen kann.
Plus kann man ja argumentieren, dass wir auch wieder in einer multipolaren Weltordnung oder einer multipolareren Weltordnung uns befinden, nachdem die USA sich ja als Schutzmacht vielleicht ein bisschen zurückgezogen hat.
Genau.
Was ja vor dem Ersten Weltkrieg ein ähnlicher Fall war, also ja. Multipolarität. Aber man muss ja sagen, vor dem Ersten Weltkrieg gab es ja auch noch keine United Nations, keine EU, keine NATO, ja sozusagen auch.
Genau, also die Welt war auf jeden Fall nicht so von Bündnissen und internationalen Vereinigungen geprägt. Aber ein anderer Punkt, der auch eine Parallele sein kann, ist so dieses Beginn des 20. Jahrhunderts war die Moderne in Anführungszeichen voll angekommen und überall waren Maschinen und Industriearbeit war an der Tagesordnung. Die Menschen waren aus ihrem traditionelleren, ländlich geprägteren Leben schon großteils raus in die Städte gekommen und was mit so einer spezifischen Überforderung und auch ganz gewissen psychischen und subjektiven Verhältnissen einherging. Und ich glaube, man kann auch dazu heute wieder gewisse Parallelen sehen, das digitale Zeitalter und diese immer stärker verdichtete und beschleunigte Zeit. Und auch das kann man mit in diese Debatte hineinnehmen, dass die Leute eben nach Sicherheiten suchen und nach Antworten auf, die ihnen eben diese Souveränität zurückgeben.
Absolut, das würde ich auch so unterschreiben.
Und ein dritter Punkt, der mit in diese Begründung, warum dieses Kriegsnarrativ jetzt wieder auftaucht, reinfällt, ist, dass selbst in Deutschland inzwischen dieses Zeitalter des Neoliberalismus an ein Ende gekommen ist und das Wirtschaftsmodell und die Standortpolitik von Deutschland auch nicht mehr einfach so weitergefahren werden können wie bisher. Dazu das Stichwort Autoindustrie und überhaupt der vermeintliche Niedergang der deutschen Industrie und auch darauf werden wir einen Blick werfen.
Genau, der hängt ja auch unter anderem mit dem Druck der chinesischen Elektrofahrzeuge zusammen und dem Vorwurf der überstaatlichen Subvention, die diese Elektrofahrzeugindustrie in China erfahren hat, woraufhin ja auch Strafzölle oder eben wirtschaftliche Sanktionen erhoben wurden seitens der EU.
Ja, wobei da zum Beispiel die deutschen Autobauer sich ja eigentlich dagegen gestellt haben oder immer noch dagegen stellen.
Ja, danke, das wollte ich nämlich gerade genau sagen. Und man hat sich nicht nur da dagegen gestellt und sich lange einer Entwicklung verwehrt, die eigentlich unumgänglich war und die man hätte einfach akzeptieren müssen, sondern man hat Manpower und die deutsche Ingenieurskunst eher da reingesteckt, dass man Betrügersoftware entwickelt, um irgendwelche Abgaswerte zu beschönigen.
Auf jeden Fall, anstatt eben in die Entwicklung von Technologie zu investieren, die ja, wie man es dreht und wendet, in China ja definitiv gemacht wurde, ob jetzt mit staatlichen Subventionen und besonderen Vereinfachungen von Seiten des Staates. Aber am Ende des Tages kann ja heute niemand mehr bestreiten, dass dort das, was in Deutschland verschlafen wurde, definitiv gemacht wurde, nämlich technologischer Fortschritt vorangetrieben wurde.
Ja, technologischer Fortschritt, der auch bezahlbar wäre, würden nicht wirtschaftliche Sanktionen erhoben werden.
Ja.
Und trotzdem sind ja chinesische Elektroautos in einer ganz anderen Preiskategorie als Elektroautos aus amerikanischer oder deutscher Herstellung. Aber naja, die Automobilindustrie und Rüstungsindustrie kann sich natürlich jetzt neuer Aufträge sicher sein. Man baut jetzt einfach ein bisschen Panzer.
Man muss eben dazu auch verstehen, dass die deutschen Autobauer verkaufen ihre Autos nicht nur in Deutschland und Europa, sondern VW hat zum Beispiel fast oder hat die Hälfte seiner Verkäufe in China selbst getätigt und dort sind jetzt eben die chinesischen Elektroautos ganz besonders stark verbreitet und verdrängen die deutschen Autos vom Markt. Und das heißt, man muss jetzt irgendwie diese verloren gegangenen Umsätze und Profite wieder zurückbekommen. Und da kommt es natürlich gelegen, dass man jetzt Panzer braucht, um sich vor Russland zu verteidigen.
Und natürlich gab es als Ausgangspunkt auch einen Angriffskrieg seitens von Russland und Putin auf die Ukraine, der brutal geführt wurde, der mit Kriegsverbrechen zusammenhing und auf den es natürlich eine geopolitische, außenpolitische, sicherheitspolitische Antwort braucht. Aber wie wir eben gerade dargelegt haben, vor allem die deutsche Automobilindustrie nimmt das natürlich auch dankend an, diese Sondervermögen und ja, Industriezweigumleitungen hin zu mehr Panzern und weniger Elektroautos.
Genau, also am Anfang dieses Narrativs, das heute gesponnen wird, steht natürlich immer dieser Überfall und Angriff von Russland auf die Ukraine. Aber ich glaube, um wirklich dieses Narrativ zu dekonstruieren, müssen wir irgendwie diesen Ursprungsmythos auseinandernehmen. Und zwar nicht, indem wir ihn einfach umkehren, was auch häufig gemacht wird, nämlich zu sagen, die NATO ist schuld, weil Russland zugesichert wurde, dass man den europäischen Osten nicht in die westlichen Märkte und politischen Bündnisse integriert. Oder auch noch dümmer, dass die Ukraine alle jetzt Nazis sind und Russland angegriffen haben, was ja auch inzwischen auf oberster politischer Ebene von Trump zum Beispiel teilweise übernommen wird. Aber dann ist eben die Frage, wie dann und was ist dann dieser Ursprungsmythos? Und ein Zitat, was ich dazu bringen möchte, geht so, so oder so die Tendenz zum Krieg, der Übergang vom permanenten Ausnahmezustand zum permanenten latenten Kriegszustand ist in die Gesetzmäßigkeiten der Verwertungskrise des Kapitals eingeschrieben und nicht das Ergebnis der Boshaftigkeit alter weißer Männer. Und ich glaube, das trifft es ganz gut, weil die Erzählungen, die sich um diesen Krieg und um die Folgen und um das neue Aufrüstungskonstrukt drehen, spielen natürlich immer in diesem ganz bestimmten Setting, dass wir, wo wir auch gerade darum schon drüber gesprochen haben, permanent das Problem haben, dass die kapitalistische Wirtschaft von Krisen geplagt ist, von allerhand Krisen. Und in dem Sinne ist der deutsche Automobilkapitalismus eben nur ein ganz spezifisches Element, über das man eben sehr präzise reden kann, weil es so stark im Vordergrund steht.
Und von wem ist das Zitat?
Ja, der Text ist von Sebastian Lotzer, einem politischen, ja, ich weiß nicht, ob er sich mit dem Begriff Aktivist freuen würde, aber einem politisch Aktiven aus Berlin und der heute eigentlich hauptsächlich Analysen über den Zustand der Welt schreibt.
Gut, weil also natürlich hängt die Boshaftigkeit alter weißer Männer beziehungsweise die Kriegsgeilheit alter weißer Männer da auch ein bisschen mit zusammen. Und ich möchte es den Begriff der alten weißen Männer jetzt auch da gar nicht so groß ausschlachten. Ich möchte nur auch wieder eine absolute Hörempfehlung geben für einen Podcast des Deutschlandfunks, der im Feed des Tags, also der Deutschlandfunk hat ja auch so einen täglichen Podcast, der heißt Der Tag. Und in diesem Feed taucht jetzt eben auch so eine neue Reihe auf, der heißt Der Neue Westen. Und da sind jetzt mittlerweile 4 Folgen veröffentlicht. Und in Folge 3 wird mit einem Militärhistoriker gesprochen, der eben diese Position des, ja, wir müssen aufrüsten, ja, wir müssen kriegstüchtig werden, ja, wir brauchen wieder einen gesellschaftlichen Wandel in diskutierten Narrativs über, ja, Wehrpflicht, Verteidigungspflichten und Wehrhaftigkeit eines Staates. Und als ich mir das so angehört habe, kam ich nicht umhin, die ganze Zeit zu denken, ja, aber der findet es auch ein bisschen geil, worüber der da so ein bisschen spricht. Also, ich stelle mir immer so ein bisschen vor, und natürlich kann man das jedem Militärhistoriker unterstellen, dass die sich dafür sehr begeistern können, wenn große Maschinen von starken Männern geleitet werden, Riesengeschosse aufeinander abfeuern und es einfach richtig fett Bumm macht. Dabei wird aber halt die Realität untergraben, dass dabei, also dass es sich dabei um Krieg handelt, dass da Leute sterben, dass es da zu Versorgungsengpässen kommen wird, dass Leute verhungern werden. Und das wird natürlich auch in diesem Gespräch mit dem Militärhistoriker erwähnt, und auch er selbst sagt, ja, Krieg ist schlecht und man sollte immer zuerst die diplomatischen Lösungswege ausschlachten, bevor man wirklich das Schlachten beginnt.
Aber eigentlich merkt man, wie er doch hofft, dass es vielleicht doch keinen diplomatischen Ausweg gibt, oder?
Genau, und ich finde auch, also auch jemand wie Carlo Massala, wenn ich dem beim Reden zuhöre, das sind ja auch alles valide Punkte. Ich möchte jetzt nicht sagen, es ist komplett hirnrissig, jetzt von irgendeiner Aufrüstung zu sprechen, weil also Russland einen Angriffskrieg gefahren hat und der Schutzschirm der NATO-Macht USA natürlich ein bisschen zurückgegangen ist. Also dass diese Debatte geführt wird, ist ja vollkommen logisch und erwartbar.
Das
Auf der
stimmt
anderen
auf jeden
Seite,
Fall,
ja.
ja.
Und auf der anderen Seite wird für mich die Realität eines Krieges, den wir eigentlich ja auch tagtäglich in den Nachrichten verfolgen können, da immer noch so ein bisschen euphemistisch dargestellt. Also, ja, dann haben wir halt wieder eine junge Generation, die sich wieder so ein bisschen patriotischer begreift, bisschen der Gefahr von außen, die es geben kann, bewusst wird und deshalb für uns so ein bisschen in den Krieg zieht. Ist ja alles wieder gut, da sind wir alle wieder zurück bei Weihnachten. An Weihnachten, da sind wir wieder bei Narrativen, die beim Ersten Weltkrieg gefahren wurden. Und ja, ich komme nicht umhin, dass eben viele DebattenteilnehmerInnen da irgendwie den Schuss noch nicht gehört haben, was auch wieder ein gutes Stichwort ist, weil sie den Schuss ja eigentlich hören wollen. Und das lass mich diesen Exkurs auch noch ein bisschen länger ausführen. Es handelt sich dabei auch in gewisser Weise um eine self-fulfilling prophecy. Wir werden später auf einen Text von Berardi, so einem Marxisten, auch wieder zu sprechen kommen, der auch sagt, ja, Russland wird jetzt nicht tatenlos dabei zusehen, wie Europa aufrüstet, sondern wenn Europa jetzt im großen Maße aufrüstet, steigert das doch nur die Gefahr eines Krieges.
Ja, aber ich glaube, das ist genau dieses, es ist, du sagst self-fulfilling prophecy, und das ist genau diese geschlossene Logik des Krieges, weil das ist auch generell mein Punkt zur Aufrüstung. Ich sag, ganz egal, welches Argument man an den Tag legt, beziehungsweise Ole Nyman sagt, es gibt einen Punkt, für den er zur Waffe greifen würde, das ist quasi der Klassenkampf oder der, ja, also quasi ein von unten organisierter Krieg gegen diese Systeme der Herrschaft und Ausbeutung und des Kapitals, aber das jetzt mal beiseite gelassen, das spielt ja überhaupt keine Rolle zurzeit, gibt es für mich überhaupt keinen Grund, irgendeine Art von Waffe zu bauen, weil am Ende des Tages, was soll passieren? Es wird jetzt aufgerüstet, dann stehen da 100 oder 1000 oder 2000 Panzer mehr und entsprechend viele Gewehre und Munition und so weiter und so fort. Und es gibt ja absolut nur einen einzigen sinnvollen Anwendungsfall für diese Waffen, und das heißt, man nimmt Hunderttausende, 200.000, 300.000, 500.000 Millionen junger Menschen, wahrscheinlich im Alter von uns, bisschen jünger, ein bisschen älter, und die müssen dann dieses Material verwenden. Und das ist mir ja am Ende des Tages vollkommen egal, für was dieses Material verwendet wird. Das ist ja nichts, was mir irgendetwas bringt. Also das ist ein Krieg zwischen irgendwelchen Machtblöcken oder Staaten, an dem ich dann da teilnehme, wo mein eigenes Leben vollkommen wurscht ist und am Ende des Tages es auch nicht darum geht, dass jetzt mein Haus da stehen bleibt, wo es ist, sondern dann ist das halt die Kampfzone und dann ist, wenn mein Haus da gerade steht, ist das genauso weg, ob ich jetzt Waffen habe oder nicht. Und genau dieses Argument, was es dann eigentlich für das Individuum bedeutet, also tatsächlich für dich, für mich und für alle anderen Individuen, darüber wird ja gar nicht gesprochen, sondern das ist wieder dieses Prinzip, man ist einfach Verfügungsmasse für irgendeinen Staat oder für irgendein Machtprojekt. Und dass sich alle so freudig in dieses nationale Narrativ einbetten, ich verstehe wirklich nicht, wieso es so wenig Stimmen gibt, die sagen, hey, mir ist das wirklich komplett egal, so wenn Deutschland sich verteidigen müsste und keine Waffen hat. Also was passiert dann? Dann gibt es ja keinen Krieg. Wenn eine Seite keine Waffen hat, kann es gar keinen Krieg geben. Dann wird man vielleicht übernommen. Das ist natürlich
Ja,
nicht
das
geil.
Schreckensszenario, was dann auch Ole Nyman in zahlreichen Talkshows natürlich gezeichnet wurde, ist dann, ja, dann lebst du halt unter der Herrschaft von Wladimir Putin und dann war es das mit den ganzen Freiheitsrechten und mit dem Presserecht und mit den Rechten der LGBTQ-Plus-Szene und so weiter.
Genau, aber du
Und
hast es
also
gesagt,
genau deshalb, ja.
du lebst und dann könnte man schon mal einen Punkt machen. Und dann kommt
Könnte man schon
in
mal
der
einen Punkt
Klammer
machen.
dahinter unter irgendwelchen Verhältnissen, die du nicht selbst bestimmt hast. Und natürlich will ich überhaupt
Wie
nicht
das so oft ist.
die Vorzüge quasi von einem liberalen und demokratischen und bla 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 System wegstreichen. Natürlich ist es geiler, in einer Bundesrepublik Deutschland zu leben, als in einem Russland unter
Der
Putin.
russischen Föderation. Ja, absolut. Genau, ich glaube, unsere Kritik daran, und das wurde jetzt auch nochmal deutlich, ist auch, dass, also diese Diskussion wird individualisiert geführt.
Ja.
Und ein bisschen zu abstrakt, weil man achtet auch nicht so richtig auf die Fakten. Im Krieg Russlands gegen die Ukraine kämpfen nordkoreanische Soldaten, weil Russland die Manneskraft oder wie man das im Militärsprech auch immer nennt,
Ja.
ausgeht. Wieso schreibt Carlo Massala dann ein Buch, also der eben schon angesprochene Militärexperte, wieso schreibt der ein Buch, das damit anfängt, jetzt mal nur ein Gedankenexperiment, man müsste sich auf verschiedene Szenarien die ganze Zeit vorbereiten. Was ist, wenn Russland über so eine Narva-Brücke im Norden Estlands marschiert? Ja, was ist denn dann? Da müsste doch der NATO-Bündnisfall greifen. Und was braucht Europa, um oder die NATO, um darauf vorbereitet zu sein? Das sind doch,
Das sind halt
also,
Planspiele,
ja,
eine
komplette
Militärhistoriker.
Schreckensszenarien werden da an den Horizont projiziert.
Ja.
Leute, entspannt euch mal.
Und das ist ja schon lustig, dass diese Fantasie des Krieges eigentlich für dieses konservative Lager mehr Anlass ist, in die Infrastruktur zu investieren, als einfach nur der Komfort des alltäglichen Lebens aller Menschen. Zum Beispiel dieses Thema Infrastruktur, Schienen und Brücken. Seit 15 Jahren wird darüber geredet, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich noch länger, ist auf jeden Fall egal, dass in Deutschland Infrastruktur marode ist, Brücken ein Problem haben und dass auch die Pünktlichkeit der Bahn einfach abnimmt, weil die Infrastruktur marode ist. Und
Ist das wirklich immer noch ein Problem, ja?
jetzt, wo es
Unglaublich.
darum geht, Panzer zu verlagern, denkt man sich auf einmal, ja geil, jetzt brauchen wir Brücken, weil unsere Panzer müssen sich natürlich bewegen können. Und jetzt brauchen wir Gleise, weil wie sollen wir ein Bataillon verlagern, wenn wir nur marode Schienen haben? Und das ist dann wieder, was sie sagt, na jetzt müssen wir es schon bauen. Verstehe ich wirklich nicht.
Nun gut, wollen wir über den Berardi-Text zuletzt sprechen, um der Folge jetzt auch mal einen kleinen Rahmen zu geben, beziehungsweise sie abzuschließen.
Genau. Und zwar war die Idee, es hier als Zitat der Sendung zu bezeichnen. Und ich würde das kurz vorlesen, weil es irgendwie schön formuliert ist. Das Zitat antwortet auf eine Einladung aus der USA, an Franco Bifo-Berardi dort zu sprechen. Und er antwortet, Zitat, ehrlich gesagt habe ich keine Lust, in die Vereinigten Staaten zu reisen, in dieses schreckliche Land, in dem eine Mafia aggressiver Rassisten über eine Bevölkerung unglücklicher Menschen herrscht, die in einem erbitterten Wettbewerb ums Überleben leben.
Schöne Beschreibung.
Ja, das fand ich eben auch, deswegen habe ich das ausgewählt. Und überhaupt war dieser ganze Text spannend, weil er eine etwas psychologisch oder auch vor allem psychoanalytische Linie in diese Debatte um den Krieg und die Weltlage bringt. Und er bezeichnet eben die Situation der menschlichen Psyche unter der aktuellen Weltlage eben auch als traumatisiert und fragt, wie ein aktives und bewusstes Subjekt entwickelt werden kann in dieser Lage und ob es einen Weg gibt, um dieser Spirale der selbstmörderischen Demenz, wie er es nennt, zu entkommen, die aktuell vom Westen ausgeht. Und auch dieser Begriff der Demenz ist, finde ich, da relativ spannend, weil es eben genau diese, wenn es auch nicht nur von alten Männern kommt, aber doch diese alte, weiße, männliche Mentalität einfach extrem auf den Punkt bringt, die heutige Zeit.
Im ganz gebrechlichen Alter kurz vor dem Tod. Naja, und er selbst hat genau einen Handlungsvorschlag, nämlich nichts zu tun. Ich zitiere: Ich schlage vor, keine Entscheidungen zu treffen, sich nicht auf die Flut von Informationen zu konzentrieren, sondern tief durchzuatmen und nicht zu handeln. Und im derzeitigen Diskurs lässt sich darauf ja auch eine Antwort antizipieren, die jetzt zum Beispiel ein Carlo Marsala oder der angesprochene Militärhistoriker im Deutschlandfunk-Podcast Der Neue Westen sagen würde, der dann sagen würde, ja, wenn du jetzt aber nichts tust, dann steht der Russe morgen an der Oder, so wie das auch Annalena Baerbock übrigens im Wahlkampf ausformuliert hat tatsächlich.
Lustig.
Und hat Polen schon längst blitzkriegmäßig überfallen und die baltischen Staaten sind ja auch schon komplett weg und die NATO, der Bündnisfall hat nicht gezogen und das ist alles schon zu spät. Und daran merkt man eben schon wieder, dass das alles, diese ganze Kriegsdebatte, diese ganze Debatte um Aufrüstung, Wehrhaftigkeit, Wehrpflicht, ist eine self-fulfilling prophecy. Berardi schreibt auch, und ich zitiere, während die Europäer aus Angst vor einer russischen Aggression zu den Waffen greifen, befürchte ich, dass die Russen sich nicht zurücklehnen und träge darauf warten werden, dass die Europäer vollständig aufrüsten. Und auch hier liefert er einen, also Zitat Ende, und auch hier liefert er einen psychologischen Erklärungsansatz. Ich zitiere, aggressive Selbstidentifikation, nationalistische Mobilisierung und Patriotismus wirken wie eine Amphetamintherapie für den depressiven Geist.
Ja.
Depressiver Geist ist ein gutes Stichwort. Woher kommt diese Depression? Wir wissen, er ist Marxist. Er bietet da natürlich in seiner marxistischen Analyse sehr subjektbezogene und ökonomische Faktoren, also Isolation, Armut, keine soziale Gerechtigkeit, das verstärkt wurde durch eine Corona-Pandemie, die wieder zu auch Einsamkeit gefühlt haben und eben zu einer kollektiven depressiven Phase geführt haben, deren Demenz jetzt sozusagen sich in den Spitzen Narrativen der Kriegstüchtigkeit, Wehrhaftigkeit und Wehrpflicht wiederfindet.
Und genau diese psychische und psychoanalytische Dimension behandelt er in einem anderen Text auch noch deutlich ausführlicher, wo er auf einen, finde ich, sehr spannenden Punkt anspricht, den wir hoffentlich bald in einer anderen Folge noch tiefer besprechen werden, ist nämlich die neuen Medien und die Sozialisierung von jungen Menschen, Kindern und Jugendlichen durch Maschinen, vor allem internetgebundene Maschinen und Medien. Und gerade darin sieht er eben einen der aktuell treibenden Mechanismen für diese depressive und panische, teilweise psychotische Verfassung auch der Menschen, vor allem aber dann auch der jüngeren Generation, weil wenn man eben über alte weiße Männer spricht, vergisst man eben, dass die jungen Menschen, die jungen Männer, eigentlich genauso in dieser Ideologie verfangen sind. Aber darauf werden wir jetzt nicht viel tiefer eingehen.
Genau, ich würde sagen, wir weisen jetzt einfach darauf hin, dass wir alle unsere auch jetzt eben besprochenen Texte auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und dafür auch Lektüreempfehlungen abgeben.
Genau, und Wenn wir schon darauf hinweisen, können wir auch noch auf unseren Substack-Blog hinweisen, wo inzwischen auch schon der erste Text bzw. bald der zweite Text veröffentlicht ist. Und damit von meiner Seite danke fürs Zuhören und ciao, Wally.
Danke fürs Zuhören. Ciao, Olli. Bis zum nächsten Mal.